Wissenschaft aus dem Mysterium der Seele geboren. Carl Gustav Jungs Transformation von Sibylle Barth. C.G. Jung, der Begründer der analytischen Psychologie, erlebte im Alter von etwa 40 Jahren, nach der Trennung von seinem Lehrer Sigmund Freud, eine tiefgreifende seelische Transformation. Er verlieh ihr Ausdruck unter anderem in einem Traktat mit dem Titel Septem Sermones ad Mortuos, Sieben Reden an die Toten. Die Schrift Sieben Reden an die Toten ist eine Art gnostischer Mythos, in einer eigentümlichen Sprache formuliert, wie Jung in späteren Jahren selbst sagte. Er habe sich von innen her gezwungen gefühlt, das zu formulieren und auszusprechen. Dann fing es an, aus mir herauszufließen, und in drei Abenden war die Sache geschrieben. Im Rückblick sah er in dieser Lebensphase Quelle und Ursprung seines späteren Werkes. C.G. Jung suchte nach dem Licht in den Mysterien der Seele. Er befasste sich mit der Alchemie und gelangte über sie zu einer Auseinandersetzung mit den Werken der frühchristlichen Gnostiker. Das relativ kurze Traktat trägt den Untertitel »Die sieben Belehrungen der Toten«, geschrieben von Basilides in Alexandria, der Stadt, wo der Osten den Westen berührt. In sieben Reden wendet sich Jung in Gestalt des Basilides an die Toten. Basilides war ein berühmter Gnostiker des 2. Jahrhunderts. Er vertrat ein Weltbild, nach dem die göttliche Seinsfülle, das Pleroma, ihr Wissen in einem siebenfachen Prozess offenbart, durch gegensätzlich polar aufeinander gerichtete Kräfte. Die Toten, um die es in der Schrift geht, sind keine wirklich toten Wesen, sondern Menschen, die sich tot fühlen, weil es ihren Seelen an wahrer Kenntnis mangelt. Sie kamen zurück von Jerusalem, wo sie nicht fanden, was sie suchten. Sie begehrten bei mir Einlass und verlangten bei mir Lehre, und so lehrte ich sie. Jung vertrat, wie einst Basilides, eine Gnosis Cardias, das heißt eine Kenntnis, die im Herzen des Menschen ihren Ursprung hat. Der Aufbau der Sermones ist in sieben Belehrungen gegliedert, die den sieben Stufen eines seelischen Entwicklungsprozesses entsprechen. Dieser entfaltet sich in einem Panorama von Seelenräumen, in denen Bilder auftauchen und Geschehnisse der Transformation stattfinden. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf vier wesentliche Belehrungen. Sermo 1: In uns ist das Pleroma zerrissen. Basilides lehrt die Toten. Höret, ich beginne beim Nichts. Das Nichts ist dasselbe wie die Fülle. In der Unendlichkeit ist voll so gut wie leer. Das Nichts ist leer und voll. Das Nichts oder die Fülle nennen wir das Pleroma. Dort drin hört Denken und Sein auf, denn das ewige Unendliche hat keine Eigenschaften. Das Pleroma ist ein grenzenloser, unpersönlicher Raum am Wurzelgrund der menschlichen Seele. Er umfasst ihr bewusstes und unbewusstes Leben. Die Seele ist nach Jung die intrapsychische Definition dieser Fülle. Wir sind aber das Pleroma selber, denn wir sind ein Teil des Ewigen und Unendlichen. Wir haben aber nicht Teil daran, sondern sind vom Pleroma unendlich weit entfernt, nicht räumlich oder zeitlich, sondern wesentlich, indem wir uns im Wesen vom Pleroma unterscheiden als Kreatur, die in Zeit und Raum beschränkt ist. Die Eigenschaften des Pleroma offenbaren sich in Gegensatzpaaren als das Wirksame und das Unwirksame, die Fülle und die Leere, das Lebendige und das Tote, das Helle und das Dunkle, das Gute und das Böse, das Eine und das Viele und so weiter. Die Gegensatzpaare sind die Eigenschaften des Pleroma, die nicht sind, weil sie sich aufheben. Das Pleroma ist alles, Unterschiedenheit und Ununterschiedenheit. Die Unterschiedenheit ist die Kreatur, sie ist unterschieden. Darum unterscheidet der Mensch, denn sein Wesen ist Unterschiedenheit. Die Eigenschaften, die sich im Pleroma aufheben, sind im Menschen unterschieden. Also, in uns ist das Pleroma zerrissen. In diesem Satz liegt das wesentliche geistige Wissen, das Basilides den Toten vermitteln möchte. Die Seele des Menschen befindet sich nicht in der ursprünglichen Fülle ihres Wesens. Sie unterscheidet die Eigenschaften des Pleroma in Gegensätze, die sich in ihr nicht aufheben, sondern einzeln in Erscheinung treten. Der Mensch ist sich der kompensatorischen Reaktion seines Unbewussten nicht mehr bewusst, wenn er sich zum Beispiel das Schöne und Gute wünscht und das Hässliche und Böse erhält. Es ist die Ganzheit, die sich hierbei meldet. Die Gefahr besteht nun, dass ein Mensch, indem er sich nach der ursprünglichen Ganzheit zurücksehnt, in Gedanken dem Pleroma verfällt und sich sein Bewusstsein in dessen leeren Fülle auflöst. Basilides sagt: Nicht euer Denken, sondern euer Wesen ist Unterschiedenheit. Darum sollt ihr nicht nach Verschiedenheit, wie ihr sie denkt, streben, sondern nach eurem Wesen. Die Ganzheit des Menschen nach seinem einzigartigen Wesen will sich in seinem ursprünglichen Selbst offenbaren. Jung nennt das Streben danach das Principium Individuationis, die inhärente Tendenz der menschlichen Psyche, ihr Licht des Bewusstseins nicht aufzugeben, um nicht in den inneren Abgrund des uranfänglichen Nichts zurückzufallen. Sermo 2, Gott und Teufel. Die Toten riefen: Von Gott wollen wir wissen, wo ist Gott? Ist Gott tot? Basilides antwortet ihnen: Gott ist nicht tot. Er ist so lebendig wie je. Und seine folgende Erläuterung mag uns zunächst erstaunen. Gott ist Kreatur, denn er ist etwas Bestimmtes und darum vom Pleroma unterschieden. Er ist weniger unterschieden als die Kreatur, denn der Grund seines Wesens ist wirksame Fülle, während das Wesen des Teufels wirksame Leere ist. Beide, Gott und Teufel, verdeutlichen die in Einheit lebenden Kräfte im Pleroma. Wir Menschen, in denen das Pleroma zerrissen ist, nehmen das in ihm verbundene Paar als zwei gegeneinander wirkende Kräfte wahr. Unsere Seele lebt in zwei Welten. Einerseits in einer raumzeitlich physischen Natur, deren Zentrum das Ich-Bewusstsein ist. Andererseits in einer seelisch-geistigen Natur. Die Seele ist das Pleroma selber, als ein Teil des Ewigen und Unendlichen. Da die Seele sich ihres Ursprungs jedoch nicht mehr bewusst ist, bildet sich ein großer, unbewusster Raum in ihr, in dem das Pleroma und all seine Wirkkräfte verborgen liegen. Sie können sich der suchenden Seele in Bildern und Symbolen mitteilen, die Jung Archetypen nennt. Archetypen sind für Jung Urformen der Wirkkräfte des Pleroma, welche in der menschlichen Seele Bilder, Visionen, Träume und Symbole erzeugen können, wie zum Beispiel das Gegensatzpaar Gott und Teufel, ein Bild, das in allen menschlichen Seelen latent anwesend ist. Infolgedessen bergen für Jung die geheimnisvollen Gestalten der Archetypen Schätze im kollektiven Unbewussten. So würde die Kreatur aus ihrem Wesen der Unterschiedenheit heraus sie immer wieder aus dem Pleroma heraus unterscheiden. Menschliches Leben findet in der Spannung zwischen zwei Gegensätzen statt. Jung sagt, das Böse bildet dem Guten notwendigen Gegensatz, ohne den es auch kein Gutes gäbe. Ersteres kann also auch nicht einmal weggedacht werden. Die in zwei Welten lebende Seele projiziert in die physische Welt, was sie innerlich psychisch erlebt. Ist sie selbst Schöpferin dieser Gegensätze? Diesem spannungsreichen Leben, das sich in einem bewussten und einem unbewussten Raum vollzieht, entspricht ein anderes Prinzip als das der gewöhnlichen Kausalität. Jung bezeichnet dieses Prinzip als Synchronizität. Es ist eine zeitliche Koinzidenz zweier oder mehrerer nicht kausal aufeinander bezogener Ereignisse, welche von gleichem oder ähnlichem Sinngehalt sind. Es handelt sich hier um die relative bzw. subjektive Gleichzeitigkeit einer Erfahrung. Der sinngebende Aspekt der Erfahrung, der Zusammenhang, liegt nicht im äußeren Ereignis, sondern in seinem Sinn, der ihm von der Seele gegeben wird. So kann zum Beispiel ein Archetyp gleichzeitig psychisch und in einem korrelierenden physischen Ereignis auftreten. Jung erzählt von einem solchen Ereignis. In dem Augenblick, in dem ihm eine Patientin von einem Traum erzählte, in dem sie einen Skarabäus, ein archetypisches Symbol für die Wiedergeburt, als Geschenk erhielt, stieß ein gemeiner Rosenkäfer, ein ähnliches Insekt, leise gegen das Fenster. Haben die Gegensätze Körper und Bewusstsein, beziehungsweise Materie und Geist, ihre Wurzeln in einem gleichen Grund? In dem spannungsreichen Konflikt zwischen äußerer und innerer Welt macht die Seele wertvolle Erfahrungen, lichte und schmerzlich dunkle. Sie sucht nach Lösungen und tritt in einen kreativen Dialog mit ihren eigenen inneren geistigen Kräften. Während dieser Aktivität entfaltet sich ihr Individuationsprozess, der Weg zu ihrem letztendlichen wahren Selbst, das als Mittelpunkt ihres Lebens in ihrem Herzen liegt. Sermo 3. Abraxas ist der höchste Gott. Basilides lehrt die Christen am Ende von Sermo 2. Abraxas ist ein Gott, den die Menschen vergaßen. Er ist das Wirkende, das Gott und Teufel verbindet. Er ist ein Gott über Gott, denn er vereinigt die Fülle und die Leere in ihrer Wirkung. Hätte das Pleroma ein Wesen, so wäre der Abraxas seine Verdeutlichung. Abraxas, der das Wirkende selbst ist, hat jedoch keine bestimmte Wirkung. Er ist Wirkung überhaupt. Er ist auch Kreatur, da er vom Pleroma verschieden ist. Am Ende von Sermo 2 heißt es, hier erhoben die Toten großen Tumult, denn sie waren Christen. Ihr Gott ist ein allmächtiger, alleiniger Herrscher. Er duldet keinen Gott über sich. Die Toten wollen jedoch weiter über Abraxas belehrt werden, denn sie kamen heran wie Nebel aus Sümpfen und riefen, rede uns weiter über den obersten Gott. Basilides erklärt ihnen, dass Abraxas die ewige, unendliche, wirksame Fülle des sich in dialektischen Gegensätzen offenbarenden Lebens ist und zugleich sein Streben nach der ursprünglichen Vereinigung. Abraxas ist für Basilides das oberste Urwesen und die höchste gnostische Gottheit. Die sieben Buchstaben seines Namens verweisen auf seine Herrschaft über die sieben Planeten und auf die sieben Wochentage, die zusammen numerisch nach den Zahlenwerten des hebräischen Alphabets die Zahl 365, also die Zahl der Tage eines Jahres, bilden. Abraxas herrscht über die Dauer und das ewig drehende Rad von Geburt und Tod. Er ist Kraft, Dauer, Wandel. Der Name Abraxas wird zum archetypischen Symbol für eine alles durchdringende, befreiende Kraft des Seins, deren Licht den Sucher in Stufen wie auf einer Leiter nach oben zur Erkenntnis führt. Er ist auch der Archetypus der Ganzheit, der die spirituelle Kraft zur Verwandlung des Seins symbolisiert. Er befreit den nach Ganzheit strebenden Menschen aus der Bindung an Raum und Zeit und aus den Fesseln, welche die Seele an die gegensätzlich wirkenden dualen Kräfte des irdischen Daseins binden. Die Seele fühlt sich in der Regel machtlos diesen Kräften ausgeliefert und gerät in einen ausweglosen inneren Konflikt, der ihre Energie aufbraucht. Im Symbol der Ganzheit des Abraxas liegt die mögliche Verbindung der Gegensätze, das alchemistische Principium Conjunctio Oppositorum. Innerpsychisch bedeutet dies, dass sich die nach Einheit und Ganzheit strebende Seele ihre innere spirituelle Dynamik aktiviert, welche im Punkt des Ausgleichs zwischen den Zweiheiten freigesetzt wird. Der Konflikt erweist sich somit als heilsam und schöpferisch für das Wachstum der Seele. Der Individuationsprozess führt sie durch schmerzlich unbewusste Räume. Mit Hilfe des freigesetzten Lichts kann die Seele daran gehen, die dunklen Schatten dieser Räume und mit ihnen das einseitig rational geschulte Ich-Bewusstsein sowie das eigensinnige Ego zu verwandeln und zu integrieren. Jung sagt, das Bestreben der Gnostiker ist auf Individuation hin ausgerichtet, auf die Reintegration des differenzierten und entfremdeten Bewusstseins mit dem Unbewussten. Das Symbol des Abraxas weist darauf hin, dass es außer einem konflikthaften auch einen komplementären Dualismus gibt. Außer einem Entweder-Oder ein Beides gilt. Sermo 7. Der Mensch steht zwischen zwei Unendlichkeiten. In der siebten Rede bitten die Toten: Lehre uns vom Menschen. Und so wendet sich Basilides dem Menschen zu. Alle Bilder und archetypischen Symbole liegen in Wirklichkeit in der Psyche des Menschen selbst und werden von ihr auf einen scheinbar außenliegenden Schirm projiziert. Das Böse außer uns ist der untrennbare und identische Zwilling alles Unerwünschten und Bösen in uns selbst. Wenn die menschliche Seele sich dieses Vorgangs bewusst wird, bedeutet das die Geburt ihres Bewusstseins aus dem Schoße des großen inneren Raumes, der das Unbewusste genannt wird. Diese Bewusstwerdung geschieht parallel zu einer Umwandlung des ganzen Menschen. Auf dem Weg zur Selbstwerdung erfahren die dunklen Anteile, das entfremdete Ich und das eigensinnige Ego, eine Umwandlung. Jung sagt, Erst wenn der Alchemist das Opus contra naturam, das große Werk gegen die Natur, unternimmt, verändern sich die Elemente wirklich und der Mensch wird zum lebendigen Stein der Weisen. Basilides erklärt: Der Mensch ist ein Tor zwischen zwei Räumen, dem Makro- und dem Mikrokosmos. Klein und nichtig ist der Mensch, schon habt ihr ihn im Rücken, und wiederum seid ihr im unendlichen Raume, in der kleineren oder inneren Unendlichkeit. Wenn diese beiden Räume im Tor des Menschen zusammentreffen, vollzieht sich das besprochene Phänomen der Synchronizität. Während der Mensch auf dem Wege zu sich selbst in diesen beiden Welten wandelt, begleitet ihn in unermesslicher Entfernung ein einziger Stern im Zenit. Dieser Stern ist das während all der Erfahrungen in seiner Seele gewachsene persönliche Gottesbild, Imago Dei. Dies ist der eine Gott dieses einen, dies ist seine Welt, sein Pleroma, seine Göttlichkeit. Das flammende Schauspiel des Abraxas und alle äußeren Bilder verlieren ihre Macht über das Bewusstsein und der Mensch wird dazu bereit, seinem inneren göttlichen Licht zu folgen. Er erkennt sein einzigartiges göttliches Selbst.